ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Unser Experte in diesem Podcast ist der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Danke, Deisinger.
Wir besprechen ja in der Regel zweimal die Woche die aktuelle militärische Lage im Ukraine-Krieg. Wir schauen auf Hintergründe und auf die Auswirkungen, die dieser Krieg hat, auch über die Ukraine hinaus. Heute soll es ein bisschen ausführlicher gehen um den Vorschlag von NATO-Generalsekretär Stoltenberg, eine NATO-Mission Ukraine zu starten. Kern soll wohl im Prinzip sein, dass künftig die NATO die Waffenlieferungen in die Ukraine koordinieren soll und auch die Ausbildung der ukrainischen Armee. Bislang haben das ja die Staaten in Eigenregie gemacht, jeder für sich, in Absprache zwar mit anderen, aber dennoch waren es halt immer einzelstaatliche Initiativen. Ist diese NATO-Mission Ukraine ein kleiner Schritt weg vom selbstgestellten Grundsatz, dass man nicht Kriegspartei werden will oder gar ein großer? Also das wird ein Thema sein, dann Stichwort Kriegsbeteiligung in Bezug auf die Bodentruppendiskussion. Dazu gibt es ja mittlerweile eine Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags. Das wissen Sie vielleicht, auf jeden Fall wollen wir uns dieses Papier heute auch mal ein bisschen näher anschauen und wir beantworten noch immer wieder Fragen von Hörerinnen und Hörern. So, und dann ist heute mal wieder einer dieser Tage, einer dieser Reisetage von Herrn Bühler, die uns dazu zwingen, ein bisschen spontaner bei den Aufzeichnungszeiten zu sein. Es ist jetzt Donnerstag, 4. April 2024, kurz nach 17 Uhr. Zu hören das Ganze dann ab Freitag in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, Reisetage. Wir erwischen Sie heute quasi zwischen zwei Veranstaltungen in Zagreb in Kroatien.
Ja, genau. Ich bin heute zu einer Veranstaltung in Zagreb eingeladen, mit der man hier den NATO-Beitritt von Kroatien vor 15 Jahren gedacht hat oder auch gefeiert hat, je nachdem, wie man es will. Ich sage eher gedacht, weil es eine Konferenz ist und keine Party.
Mhm. Können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Jetzt erstmal zum aktuellen Stand der Dinge im Ukraine-Krieg. Aber wie vorhin schon angedeutet, bitte mit Vorsicht genießen. Es ist, wie gesagt, Donnerstag gegen Abend, Freitagmittag. Wenn der Podcast dann veröffentlicht wird, kann die Welt ja schon wieder ein bisschen anders aussehen. Herr Bühler, gibt es gegenüber Dienstag, das war die letzte Folge, wesentliche Entwicklungen zur See, auf Land und in der Luft? Vielleicht fangen wir mit der See an. Da ist ja eigentlich nichts passiert, ne?
Da ist nichts zu berichten, nein.
Gut, da können wir schon einen Haken dran machen. Dann die Luftoperation beider Seiten. Wie sieht es damit aus? Vielleicht fangen wir mit den Russischen an.
Also mit den Russischen, da muss man sagen, wenn man auf die letzten Tage blickt und auch seit 22. März die Luftoperation anschaut, da ist wieder eine kleine Pause offensichtlich angesagt für die Russen. Es hat zwar Drohnenangriffe gegeben, auch schwere Drohnenangriffe, gerade auf Kharkiv mit 20 Drohnen. Da sind auch Schäden entstanden, weil nur 11 davon abgefangen werden konnten. Es sind gerade gestern auch nochmal Angriffe geflogen worden Richtung Kharkiv und heute tagsüber auch nochmal. Aber es waren ausschließlich Drohnen und es war nicht der Mix von Raketen und Marschflugkörpern, wie wir es in den letzten Tagen gesehen haben.
Also für die Luftverteidigung eigentlich vielleicht doch ein bisschen einfacher zu handeln. Dennoch kann man den Eindruck haben zumindest, dass diese Drohnenangriffe aus Sicht der Russen erfolgreicher sind als noch vor Wochen.
Also auf jeden Fall bei dem Einzelfall in Kharkiv von 20 Drohnen nur 50% ungefähr abgeschossen. Das ist unterm Schnitt. Da muss man sehen, ob das sich jetzt verstetigt oder ob das ein Einzelfall war. Regelmäßig waren die Abschussquoten zwischen 80% und 90%. Mhm.
Dann schauen wir auf die Luftoperationen der ukrainischen Seite und da können wir gleich mal über 1000 Kilometer nach Russland reinschauen.
Ja, da müssen wir reinschauen Richtung Tatarstan. Das ist die autonome Republik Tatarstan, an der Wolga gelegen zwischen Moskau und dem Ural. Also wir sprechen jetzt über mehr als 1000 Kilometer Entfernung, 1200 Kilometer vielleicht. Dort ist einmal getroffen worden eine Drohnenfabrik, eine Fabrik, die die vom Iran gelieferten Drohnenteile zusammenbaut, ganz offensichtlich. Dort ist Schaden entstanden an einem Unterkunftsgebäude, in dem Studenten, die das zusammenbauen, so ist die Berichterstattung, untergebracht sind. Hier sind einige verwundet worden. Eine weitere Drohne hat aber Produktionskapazitäten auch getroffen. Das haben die Russen zwar nicht zugegeben, aber angesichts der Bilder gehen die meisten Analysten davon aus, dass es auch so stattgefunden hat und dass dort erhebliche Produktionseinschränkungen da sind. Der andere Drohnenangriff war in der gleichen Republik. Dort ist wieder mal eine große Raffinerie getroffen worden, die drittgrößte Raffinerie Russlands. Man sieht auf den Bildern eine Drohne anfliegen, die sieht aus wie ein Sportflugzeug. Es müssen insgesamt 3 Drohnen gewesen sein. Offensichtlich hat man jetzt so Sportflugzeuge umgebaut, dass man sie ohne Besatzung fliegen kann und hat sie über diese weiten Entfernungen dann mit erheblich mehr Sprengstoff, als das in der Vergangenheit der Fall war, ins Ziel gelenkt.
Was heißt ins Ziel gelenkt? Es ist doch relativ unwahrscheinlich, dass die Drohnen also über diese Entfernung dann von der Ukraine aus noch gesteuert werden, oder? Das muss ja dann wahrscheinlich alles schon vorprogrammiert sein.
Ja, genau. Das ist vorprogrammiert, das ist das eine, aber es besteht natürlich die Möglichkeit, dass man vor Ort, und das hatten wir auch schon mal in diesem Krieg, dass man vor Ort die Steuerung, die Endsteuerung dann übernimmt. Das heißt, von irgendjemandem, der als Partisan oder als Geheimdienstler dort hinter den Linien eingesetzt ist, das wäre die andere Möglichkeit. Aber das ist nicht bekannt, das ist auch nicht drüber gesprochen worden.
Dann die Lage auf dem Boden. Die Frontlinie hat sich auch nicht sonderlich verändert, verschoben.
Nein, die hat sich gar nicht verschoben. Das ist das gleiche Bild, das wir auch beim letzten Mal geschildert haben. Also Angriffe an den bekannten Brennpunkten. Der Schwerpunkt liegt eindeutig bei Avdiivka und bei Bachmut, also im Donbass selbst. Insgesamt aber wenig Verschiebungen der Frontlinie, wenn überhaupt.
Okay, dann machen wir schon mal einen Strich unter die aktuelle Lage. Vielleicht ein paar Sätze zu ein, zwei Meldungen aus dieser Woche. Herr Bühler, wie ernst muss man eine Aussage nehmen, die beispielsweise im Guardian zitiert wurde, eine Aussage aus den Reihen des ukrainischen Geheimdienstes, nämlich, dass man die Kertschbrücke noch in der ersten Hälfte dieses Jahres zerstören werde. Also der Guardian zitierte einen anonymen Geheimdienstmann und ich weiß, ihre ersten Sätze, die könnten jetzt durchaus sein, ja, das ist eine anonyme Quelle, man weiß gar nicht, wer aus dem Geheimdienst das gesagt haben soll, könnte ja auch irgendeine Schreibkraft sein. Oder haben Sie konkretere und genauere Informationen?
Also da gibt es schon konkretere Informationen. Ich meine jetzt nicht zu dem Informanten des Guardian, aber der Chef des militärischen Geheimdienstes, General Budyanov, der hat ja selbst in den sozialen Medien geschrieben und sich ähnlich und offen geäußert. Insofern ist das, was im Guardian einer anonymen Quelle zugeschrieben wird, durchaus plausibel.
Und sehen Sie die Ukraine dazu militärisch in der Lage, also Zerstörung der Kertschbrücke in der ersten Hälfte des Jahres? Oder ist so eine Ankündigung sowas, als würde die Ukraine sagen, ja, wir werden im Sommer den Krieg gewonnen haben, also dann doch eher unwahrscheinlich?
Also ich denke schon, das ist ernst gemeint. Die Krim ist ja die operative Basis für den Einsatz russischer Kamikaze-Drohnen und Kurzstreckenraketen. Sie ist ferner die logistische Basis für die russischen Truppen in der Südukraine. Hier wird alles umgeschlagen, was die Truppe dort braucht. Und das sind ja Zehntausende von Tonnen, die da regelmäßig über die Krim geschickt werden müssen. Insofern ist das ernst zu nehmen. Die Brücke war ja auch im Übrigen schon mehrfach das Ziel mit Storm Shadow-Raketen, mit einem LKW, der mit Sprengstoff beladen war, und mit ferngesteuerten Seedrohnen. alles Anschläge mit unterschiedlichem Erfolg, aber der LKW hat durchaus bewirkt, dass einige Zeit die Brücke nicht passierbar war. Die Seedrohnen haben bewirkt, dass ein Straßenelement rausgehoben worden ist aus der Brücke. Also so ein Segment, würde ich vielleicht besser sagen. Und dieses Teil der Brücke eben über Wochen nicht befahrbar war. Also von daher denke ich schon, ist ein legitimes Ziel und ein Schlüsselziel für die Ukrainer mit ihrer Strategie, den russischen Truppen die Grundlagen zu nehmen für ihren Einsatz.
Aber die Frage ist also, inwieweit die Brücke immer noch so wichtig ist, weil die Versorgung der Truppen in der Südukraine kann ja auch über Land erfolgen, also über die Strecke über Mariupol. Da hat man ja sozusagen auch eine Landverbindung zu den Truppen.
Ja, das ist richtig, aber dennoch bringen sie die Masse des Transporters über die Krim selbst, über die Brücke, dann über die Landungsschiffe, sofern das noch geht, sofern diese nicht schon zerstört worden sind von den Ukrainern, über die Brücke von Chonhar, das ist eine Straßenbrücke und eine Eisenbahnbrücke nebendran, die von der nördlichen Krim rüber aufs ukrainische Festland läuft.
Und man muss natürlich dazu sagen, also wenn die Brücke zerstört wäre, also die Kertsch-Brücke, dann müsste man natürlich nicht nur die Truppen in der Südukraine versorgen über das Festland, sondern müsste auch alles, was auf der Krim benötigt würde, auch über das Festland heranschaffen und dann von Norden auf die Krim. Und wenn dann nochmal eine Brücke kaputt geht, dann wird es dann natürlich für die Krim möglicherweise ein bisschen schwierig. Können Sie abschätzen, was das tatsächlich für militärische Auswirkungen hätte, wenn man die Kertsch-Brücke zerstört?
Ja, wie ich schon sagte, der Transport kann über die Kertsch-Brücke nicht laufen. Dann kann nur das kommen, was Sie gerade gesagt haben, oder man nimmt diese eher untergeordnete Straße im Vergleich zur Kertsch-Brücke da bei der Brücke von Chonhar. Es gibt eine weitere Versorgungslinie, die zurzeit im Bau ist. Das ist die Eisenbahn, die hatten wir auch schon mal angesprochen, die von Rostov am Don über Mariupol nach Melitopol führen soll. Die steht kurz vor der Fertigstellung. Da ist zwar zwischenzeitlich mal eine Brücke zerstört worden, diese Eisenbahnlinie, aber sie scheint vor der Fertigstellung zu stehen. Also das sind im Grunde genommen die drei Ziele, die die Ukraine im Blick haben muss, wenn sie ihre Strategie erfolgreich umsetzen will, den Russen das Leben so schwer wie möglich zu machen in der Ukraine und ihnen die Grundlagen zu entziehen.
Aber am Ende könnte es natürlich auch eine Art von Desinformation sein, also so eine Ankündigung. Wir zerstören dann dem in dem Zeitraum die Kertsch-Brücke, um dann möglicherweise irgendwann an einem völlig anderen Ort zuzuschlagen.
Ja, das könnte natürlich auch sein, dass man den Russen jetzt damit signalisieren will, ihr müsst noch mehr tun, also als sie ohnehin schon tun, an der Kertsch-Brücke mit Verteidigungsmaßnahmen auf See, mit Netzen, mit Kähnen, die sie da versenkt haben, dass die Drohnen nicht mehr in unmittelbare Nähe der Brücke fahren können oder mit Luftverteidigung um die Brücke herum. Alles Mittel, die dann natürlich an anderen Stellen, an der Eisenbahn, die ich gerade angesprochen habe, oder an der Straßen- und Eisenbahn, Brücke, die aufs Festland führt, dann eben nicht vorhanden sind. Also auch das ist nicht auszuschließen.
Das zur Kertsch-Brücke, dann heißt es in einer zweiten Meldung, und zwar vom ukrainischen Präsidenten, die Russen stünden vor einer weiteren Mobilmachungswelle, 300.000 Mann bis zum 1. Juni. Was wissen Sie dazu?
Also vielleicht sollten wir mal die drei Begriffe auseinanderhalten, wenn wir das ganze System der Mobilmachung und der Wehrpflicht auch dann später vielleicht in der Ukraine besprechen wollen. Das ist einmal der Begriff Mobilisierung, das meint, dass man ehemalige Soldaten wieder zurückholt, quasi Reservisten. Die kann man in relativ kurzer Zeit wieder ausbilden. Sie haben ja schon mal ein paar Jahre im Idealfall auch gedient in den Streitkräften. Dann der Begriff Einberufen. Einberufen, damit meinen wir neue Wehrpflichtige, also ungediente Soldaten, die einberufen werden und einstellen. Das sind Zeitsoldaten oder Berufssoldaten, die eingestellt werden mit Vertrag. Auch bei den Russen läuft das so mit Vertrag, die natürlich ungedient sind. Bei den Russen kommt noch eins dazu, dass auch einberufene Wehrpflichtige nach Ableistung ihrer Wehrpflicht von 12 Monaten in ein Vertragsverhältnis übernommen werden können. Wir würden dazu Zeitsoldaten sagen. Und diese Begriffe, die werden manchmal etwas durcheinander geworfen. Zu Ihrer Frage, ich habe die Vermutungen gelesen, nachdem Putin nach dem Terrorangriff die Stimmung der russischen Bevölkerung nutzen werde, um eine zweite Mobilisierungswelle anzuordnen, also die Einberufung von gedienten Soldaten oder vormals Soldaten, Reservisten also. Es gibt aber noch keine Bestätigung für diese Gerüchte.
Ja. Und die Russen selbst, die haben es ja dementiert, zumindest der Sprecher des russischen Präsidenten Peskow hat gesagt, das, was Selenskyj da verkündet hat, das sei nicht die Wahrheit. Nun gut, dann sind es vielleicht nicht 300.000, sondern nur 299.000. Weiß man nicht. Aber Herr Bühler, diese Aussage von Selenskyj würde aber doch zumindest zusammenpassen mit Befürchtungen, die man geäußert hatte, dass im Frühsommer, Sommer eine größere russische Offensive zu erwarten sei.
Also ja und nein. Nein, nicht wegen der zusätzlichen Soldaten. Die müssten ja erst ausgebildet werden, um tatsächlich wirksam zu sein. Und das trifft auch zu für Reservisten, die nach mehreren Jahren Zivilleben wieder mobilisiert werden und dann auch in den Krieg geschickt werden sollen. Also da passt die Maßnahme nicht mit der Aussage von Ihnen jetzt zusammen im Frühsommer, Sommer. Den Frühsommer haben wir bereits hier, jedenfalls in Zagreb bereits. Ja, würde ich sagen, die Offensive läuft ja bereits, aber sie ist noch nicht erfolgreich. Die Russen haben zwar Boden gut gemacht in den letzten Monaten, seit Januar. Shoigu hat selbst jetzt die Tage eine Zahl genannt, 400 Quadratkilometer sind seit Jahresbeginn zurückerobert worden oder erobert worden. Es gibt Zahlen, die niedriger sind, aber wollen wir uns mal nicht über Zahlen streiten, nehmen wir das mal als gegeben hin, was der Shoigu gesagt hat. Und wenn man das auf eine Frontlänge von 1200 Kilometer verteilt, also rein theoretisch, dann sind das durchschnittlich, gut gerechnet, knapp 400 Meter oder so. Das ist natürlich nicht die Realität, was ich jetzt sage. An vielen Stellen bewegt sich ja gar nichts. Und bei Avdiivka sind es 20 Kilometer, die man mittlerweile vorwärts gekommen ist. Also ich will damit nur darstellen, was 400 Quadratkilometer, das hört sich immer so viel an, eigentlich sind im Vergleich zu einer Gesamtfläche der Ukraine von über 600.000 Quadratkilometern. Also das ist die Flächenbetrachtung. Wenn man aber die Verluste anschaut, dann ist diese Offensive auch nicht erfolgreich, denn die Russen haben als Angreifer nach wie vor weitaus größere Verluste als die Ukraine. Trotzdem ist die Lage für die Ukraine bedrohlich und in Teilen dramatisch, je nachdem, wo man hinschaut auf die Frontlinie, weil diese Situation nicht lange durchgehalten werden kann. Die Russen werden ihre Offensive fortsetzen und damit versuchen, die Ukraine abzunutzen, sie müde zu machen, sie zu erschöpfen, ungeachtet ihrer eigenen Verluste, vor allem beim Personal. Aber da haben sie dann ohnehin das größere Potenzial. Was sie machen können, ist, dass sie, wenn es ihnen gelingt, irgendwo einen Durchbruch zu erzielen, dass sie dort einen Schwerpunkt setzen, dass sie dann versuchen, weiter nach Westen vorzustoßen in der Hoffnung, dass die Front der Ukraine dann in der Umgebung des Durchbruchs irgendwie zusammenbricht.
Herr Bühler, wenn man diskutiert, wo denn der Schwerpunkt einer solchen Offensive tatsächlich sein könnte, dann wird immer wieder Charkiw genannt, zweitgrößte Stadt der Ukraine. Zu Kriegsbeginn hatten dort wohl knapp 1,5 Millionen Menschen gelebt. Sie haben, wenn ich mich da recht entsinne, in der vorigen Woche, als Angela Tesch mit Ihnen gesprochen hat, mal so nebenbei gesagt, dass Sie das mit Charkiw erst glauben, wenn Sie es sehen. Das hatten Sie damals jetzt nicht vertieft, deswegen vielleicht heute mal die Frage, warum glauben Sie denn nicht wirklich an eine Offensive der Russen auf Charkiw?
Ja, weil die Aufstellung der russischen Truppen für mich eine andere Sprache spricht. Die Aufstellung der Truppen und wie sie insgesamt eingesetzt werden, spricht für den gegenwärtigen Schwerpunkt Avdiivka und Bachmut. Das kann sich natürlich ändern über die Zeit, das muss ich ja zugeben, aber im Augenblick sieht es so aus, als ob sie das als Schwerpunkt setzen, und das schließt einen zweiten Schwerpunkt, einen Angriff auf eine Großstadt von 1,5 Millionen. Und wenn nur in Teilen die Infrastruktur da ist, aber die viele, viele Einwohner sind ja nach Kharkiv zurückgekommen. Das Ganze beruht auf einer russischen Diskussion, die man auch in den sozialen Medien nachverfolgen kann. Dort sind einige schon seit längerer Zeit nicht zufrieden mit dem gegenwärtigen Operationsverlauf in diesem Krieg und diskutieren Optionen, was man machen könnte, um erfolgreicher zu sein. Ein russischer Journalist, jetzt habe ich den Namen gerade nicht parat, hat das aber gestern in der Berliner Zeitung in einem Interview nochmal deutlich gemacht. Er hat es auch aufgedeckt eigentlich, sodass es auch in westliche Medien gekommen ist. Er hat deutlich gemacht, dass das so war, wie ich gerade gesagt habe, dass hier Optionen diskutiert werden und dass aber noch keine Entscheidung dazu getroffen worden ist. Ich halte das auch, wenn ich mir die Gesamtaufstellung anschaue, für nicht wahrscheinlich. Man muss sich überlegen, 1,5 Millionen Einwohner, eine so wichtige Industriestadt, die würde verteidigt werden durch die Ukraine. Und man kann sich vorstellen, wenn man sich die Städte Mariupol, Avdiivka, Bachmut, Lysychansk und so weiter ansieht, wie dann so eine Großstadt aussehen würde. Und das gehört ja auch zu Russland nach der Auffassung der Russen. Es ist ja eine überwiegend russisch sprechende Stadt, wobei sie aber überzeugte Ukrainer sind. Das weiß ich, weil Kharkiv, Patenstadt, hier unseres Nachbarbezirks Zehlendorf, Steglitz-Zehlendorf, muss ich sagen, ist, also ich da Menschen kennenlernen konnte, die aus Kharkiv stammen. Also ich habe da große Zweifel daran, dass dieser Plan eine wirkliche Option darstellt.
Okay, Sie hatten vorhin angedeutet, dass wir noch mal kurz sprechen können über das Thema Wehrpflicht in der Ukraine. Beim letzten Podcast haben wir noch darüber gesprochen, dass man im Lande doch extrem lange braucht, um Einberufungsmodalitäten zu ändern. Und dann hat sich die Meldung aus Kiew quasi überschnitten mit unserem Podcast. Die Meldung nämlich, dass der Präsident nun ein Gesetz unterschrieben hat, in dem beispielsweise geregelt ist, dass man die Altersgrenze für Einberufung absenkt von 27, glaube ich, auf 25 Jahre. Ne?
Ja, das ist wohl ein Gesetz, das jetzt unterschrieben worden ist, vom Präsidenten, vorher auch vom Parlament beschlossen worden ist. Andere Gesetze scheinen noch zu folgen. Das ist ein Gesamtpaket, um dieses Personalpaket, von dem ich immer gesprochen habe, zu schnüren, dass nicht nur die Mobilisierung, die Einberufung, die Einstellung, also die Gesamtstärke der Armee regeln soll, sondern offensichtlich auch ihre Ausbildung, offensichtlich auch die Rotationsvorgaben, die des Parlaments und der Politik gegenüber dem Militär, um der Kritik eben zu begegnen, die insbesondere im Sommer letzten Jahres dort richtig Fahrt aufgenommen hat, weil viele Soldaten eben bis auf wenige Tage Urlaub die ganze Zeit des Krieges an der Front waren.
Diese Absenkung des Einberufungsalters ist aber nicht das Einzige, was in diesem Gesetz jetzt beschlossen worden ist bzw. festgeschrieben wurde.
Ja, gelesen habe ich es jetzt natürlich auch nicht, sondern ich verlasse mich auf die Berichterstattung. Aber wenn ich das alles vergleiche und dann kristallisieren sich schon die Punkte heraus. Es bleibt allerdings bei dem Freiwilligendienst, also wenn Soldaten unter Vertrag genommen werden, eingestellt werden in den Streitkräften, es bleibt dann bei dem Alter von 18 Jahren, das war bisher auch, und es bleibt wohl auch beim Höchstalter, das festgelegt ist mit 60 Jahren im Wehrpflichtgesetz. Daneben soll es ein zentrales elektronisches Register geben, in der die Erfassung der Männer, und um die geht es hier, jedenfalls bei der Wehrpflicht, erfasst werden sollen. Und es geht um die Frage der Tauglichkeit. Es soll nur noch zwei Tauglichkeitskriterien geben, tauglich oder untauglich. Mittendrin darf nichts mehr sein. Eingeschränkt tauglich heißt, man muss in kurzer Zeit wieder sich vorstellen, damit einer der beiden tauglich oder untauglich festgestellt werden kann. Offensichtlich hat es da Probleme gegeben mit anwachsenden, eingeschränkt tauglichen. Und da kann man vermuten, dass da auch wieder Korruption mit dabei war. Wir erinnern uns daran, dass ja schon mal alle Leiter der Kreiswehrersatzämter, würde man bei uns sagen, ausgewechselt worden sind, die da mit der Erfassung und mit der Einberufung zu tun haben.
Okay, dann Punkt unter dieses Thema. Das nächste ist an der Reihe. Wir haben ja spätestens seit der entsprechenden Äußerung des französischen Präsidenten Macron die Debatte um für oder wider von NATO-Bodentruppen in der Ukraine. Oder sagen wir es genauer, um für und wider von Bodentruppen eines NATO-Lands in der Ukraine. Aus dem Bundestag in Berlin heraus wurde nun der wissenschaftliche Dienst des Parlaments beauftragt, mal rauszuarbeiten, wie es sich in einem solchen Falle mit Kriegspartei, Artikel 5, NATO-Vertrag etc. verhält. Wir haben das immer mal schon andiskutiert, sind aber gebeten worden, mal ein bisschen genauer auf dieses Papier zu schauen. Das kann jeder auch selbst tun. Das Dokument ist ja öffentlich auf der Website des Bundestages nachzulesen. Wir werden das mal am besten unter den Shownotes in diesem Podcast verlinken. Geht dann vielleicht auch ein bisschen schneller, als wenn man sich da selbst durchklicken muss. Zunächst mal, Herr Bühler, ganz grundsätzlich, also was kann man denn eigentlich von so einer Ausarbeitung erwarten und was darf man möglicherweise nicht erwarten?
Also die Ausarbeitung bezieht sich in erster Linie auf das internationale Recht, das Völkerrecht, auf den NATO-Vertrag. Wie muss man das betrachten, wenn Bodentruppen aus NATO-Staaten eingesetzt werden? Wie sieht das aus mit der Beistandsverpflichtung nach dem NATO-Vertrag und dergleichen? Das ist die rechtliche Seite. Die zweite Seite kann man nicht erwarten und klingt zwar mal kurz an, und auch die dritte Seite kann man nicht erwarten, das sage ich gleich dazu. Die zweite Seite ist die politische Seite. Will man das überhaupt? Denn das will ja auch keiner. Das ist also eine rein theoretische Betrachtung im Moment, aber auch eine Betrachtung, wenn andere Länder das machen würden und wir das eben nicht. Und wir wollen das eben nicht. Und das Dritte ist, das kann man auch nicht erwarten, klingt aber auch an, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist die militärische Dimension eines solchen Unternehmens, nenne ich es mal. Und dazu habe ich ja auch schon mal Stellung genommen, davon halte ich nichts, dass einzelne Nationen jetzt Kontingente von Bodentruppen in die Ukraine schicken. Das wird vollkommen unübersichtlich, die Lage wird schwieriger werden und letztlich unberechenbar sein, weil diese Truppen ja nicht unter einem einheitlichen Befehl stehen, sondern sie würden unter dem Befehl des ukrainischen Oberbefehlshabers, des Präsidenten stehen, was die Ukraine angeht, und der Staat A, der hat einen Präsidenten, und der Staat B hat einen Präsidenten, und das sind alles die Oberbefehlshaber. So funktioniert das nicht, nicht in einer solchen Lage. Und da haben wir auch in anderen vergleichsweise einfacheren Lagen wie in Afghanistan, wie Mali und sogar auf dem Balkan gesehen, dass sowas im Krieg nicht funktionieren kann.
Das Ganze, ja, habe ich da mal eine Hilfestellung für die Abgeordneten, sicher eine durchaus gewichtige, wenngleich auch eben nur eine Ausarbeitung, eine Rechtsauffassung, auf die man sich da geeinigt hat. Es mag andere Juristen oder Juristengruppen geben, die das anders sehen. Vielleicht wird sich auch manche denken, naja, ist doch eigentlich wurscht, ob der wissenschaftliche Dienst sagt, dann und dann wären wir Kriegspartei und dann wären wir es nicht. Denn das schützt uns ja am Ende auch nicht davor, dass Putin das vielleicht ganz anders sieht.
Ja, das kommt noch dazu. Das ist ja eine einseitige Betrachtung jetzt, aber trotzdem eine notwendige. Das lohnt sich schon, das Papier mal zu lesen, weil man dann auch sieht, dass das, was wir auch besprochen haben, dass es keinen Automatismus gibt des Artikel 5, also der Beistandsverpflichtung. Wenn also ein Staat von sich aus dort Truppen in ein Kriegsgebiet führt, dann kann er nicht damit rechnen, dass ihm dann auch geholfen wird nach dem Artikel 5. Jedenfalls hat er keinen Anspruch darauf. Ob das dann politisch dennoch entschieden wird, das ist eine ganz andere Frage. Aber erstmal beantwortet es die Frage, dass es von dem existierenden NATO-Vertrag nicht abgedeckt ist.
Vielleicht können wir mal ein paar Punkte durchgehen aus diesem Papier. Das ist auch gar nicht lang, ich glaube 6, 7 8 Seiten. Was können wir denn an Erkenntnissen auf jeden Fall festhalten? Also erstens, so habe ich es rausgelesen, wenn zum Beispiel Frankreich auf eigenen Entschluss Teile seiner Truppen in die Ukraine schicken würde, um an der Seite ukrainischer Soldaten zu kämpfen, dann wäre das völkerrechtlich legitim. Selbst wenn die Franzosen ganze Frontabschnitte übernehmen würden und dann den Russen direkt gegenüberstehen würden.
Ja, das ist vollkommen unbestritten. Das ist völkerrechtlich legitim. Das basiert ja auf dem erweiterten Selbstverteidigungsrecht nach der UN-Charta. Das heißt, ein Staat kann einem anderen Staat helfen, sein Selbstverteidigungsrecht wahrzunehmen. Die Konsequenz ist aber daraus, dass er dann zur Kriegspartei wird. Und das steht unseren politischen Zielen, die wir in der NATO haben und auf die wir uns gemeinsam verständigt haben, dagegen.
Also Frankreich würde Konfliktpartei werden. Und wenn das Frankreich alleine machen würde, heißt aber, dass dann nicht automatisch andere NATO-Staaten auch zu Konfliktparteien würden.
Genau, das glaube ich, habe ich gerade schon angedeutet. Das ist so.
Allerdings bestünde wohl von Seiten Frankreichs die Pflicht, die anderen NATO-Staaten zu konsultieren, wenn man sowas machen will. Was heißt denn das? Also sind die einfach nur verpflichtet zu sagen, also hallo Leute, wir machen da jetzt mit und damit hat sich's?
Es gibt einen anderen wichtigen Artikel im NATO-Vertrag neben dem Artikel 5, das ist der Artikel 4. Das ist das Recht und die Pflicht zur Konsultation, so fasse ich das jetzt mal zusammen. Also man muss seinem Bündnispartner schon offenlegen, was man vorhat, sonst kann man später sich nicht darauf berufen, dass man Hilfeleistung von ihm haben will. Umgekehrt kann ein Staat auch verlangen, dass, wenn ein Staat ein Sicherheitsproblem hat, offizielle Konsultationen in der NATO durchgeführt werden, in dem Sinne, dass man mithilft, dieses Sicherheitsproblem zu lösen oder dass man gar den Artikel 5 aktiviert, wenn ihm nicht anders geholfen werden kann.
Was einem unserer Hörer, Herr Bühler, ein bisschen unklar erscheint, ist folgende Aussage in diesem Papier. Und zwar, wenn Frankreich Bodentruppen einsetzen würde, nach Artikel 51 VN-Charta, wäre das legitim. Frankreich wäre Konfliktpartei und die Truppen dort müssten sicherlich damit rechnen, von den Russen attackiert zu werden. Aber auch wenn Frankreich Konfliktpartei wäre, wäre es dennoch illegal, wenn die Russen Ziele auf französischem Territorium angreifen würden. Können Sie das erklären?
Ja, weil das ein Angriff auf Frankreich ist, auf das Territorium von Frankreich. Frankreich macht ja nichts anderes, als das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine zu unterstützen mit eigenen Truppen in der Ukraine. Da können sie natürlich getroffen werden. Aber dass ein Angriff Russlands auf Frankreich dann im Gegenzug, das wäre genauso ein verbotener Angriffskrieg, wie der Krieg jetzt gerade in der Ukraine ist. Deshalb ist auch wichtig, was Sie am Anfang gesagt haben, was kann man von dem Papier erwarten? Das sind die rein rechtlichen Bestimmungen, die völkerrechtlich hier in diesem Fall mit der UN-Charta in Frage kommen. Das heißt noch nicht, dass es auch politisch auch tatsächlich so entschieden wurde und dass auch der militärische Ratschlag in der Beziehung auch so gemacht wird, dass man das politisch so entscheiden kann.
Also alles theoretische Annahmen, aber zumindest wäre in einem solchen Fall, also wenn ein Land Bodentruppen hinschickt, die Gefahr, dass das alles eskaliert, ziemlich groß. Also vielleicht sogar ungleich größer, als wenn man halt Waffen liefern würde, ungleich größer auch, als wenn die Ukrainer mit Waffen, die von der NATO geliefert wurden oder von NATO-Staaten geliefert wurden, Ziele in Russland angreifen würden.
Also das ist ja vollkommen unstrittig. Egal, was sie mit den Waffen anstellen, die Waffenlieferungen sind völkerrechtlich abgedeckt. Auch mit einer Handfeuerwaffe kann man im Prinzip ja über die Grenze nach Russland schießen. Also diese Diskussion ist hier überhaupt nicht betroffen. Waffenlieferungen sind völkerrechtskonform. Natürlich ist es auch völkerrechtskonform oder wäre es völkerrechtskonform, Soldaten in die Ukraine zu stationieren um in der westlichen Ukraine Minen zu räumen. Auch das ginge natürlich. Es ist auch völkerrechtskonform, wie wir gerade festgestellt haben, dass man Soldaten zur Unterstützung der Verteidigung der Ukraine dort entsendet. Aber es ist immer die Frage, ist es politisch klug? Ist es auch militärisch klug? Passt es zur Strategie? Oder ist es eher eskalatorisch dann und bringt uns in eine Lage, in der die Lage unübersichtlich und letztlich nicht beherrschbar sein wird, so wie Sie es gerade geschildert haben.
Punkt. Wir lassen es mal dabei. Wir bleiben aber mal noch bei der NATO, sind dennoch noch nicht beim Vorschlag von Herrn Stoltenberg, wie es am Anfang angekündigt hatte, sondern mal kurz bei Ihnen, Herr Bühler. Die NATO feiert dieser Tage 75-jähriges Bestehen in Brüssel. Also es ist eine von mehreren Feiern, die es gibt. Aber Sie sind auch nicht dabei in Brüssel, sondern halt in Kroatien. Obwohl Sie, wenn ich das recht gehört habe, ein bisschen Feierlichkeit ist bei Ihnen auch dabei.
Also Feierlichkeit, wenn Sie ein Arbeitsessen als Feierlichkeit bezeichnen, mit einer Diskussion, mit einer fachlichen Diskussion, dann kann ich zustimmen. Aber das ist keine Feier in dem Sinn, wie ich es am Anfang gesagt habe, machen wir jetzt eine Party.
Und es geht ja um 15 Jahre NATO, Kroatien in der NATO und nicht um die 75 Jahre NATO insgesamt, dieser NATO-Beitritt Kroatiens. Herr Bühler, vielleicht können wir da ganz kurz mal ein paar Worte verlieren. Auch wie der eigentlich zur Europäischen Union, auch nicht frei von Stolpersteinen.
Naja, ich weiß jetzt nicht, was Sie an Stolpersteine meinen. Es hat damals vor 2009 war der Beitritt, 2008 ist er beschlossen worden auf dem Gipfel in Bukarest, glaube ich. Da hat es schon Diskussionen gegeben, ob die Mehrheit der Bevölkerung in Kroatien dahinter steht. Es gab eine große, stabile Gruppe eigentlich, die so argumentiert hat. Das erinnere ich noch, wenn wir schon NATO-Land gewesen wären, dann wäre uns das nicht passiert, was passiert ist mit den Angriffen der serbischen Milizen, unterstützt durch die serbische Armee, in dem Krieg unmittelbar nach dem Austritt der jugoslawischen Republik Kroatien aus dem Staatenverbund Jugoslawiens. Das ist sicher die Motivation gewesen der Seite, die dafür war. Auf der anderen Seite gab es eben auch traditionell starke Bindungen auch Richtung Osten, Richtung Sowjetunion damals, aber wesentlich kleiner. Und es gab ein bisschen Vorbehalte gegenüber der NATO, denn die NATO hat tatsächlich in den 90er Jahren die Adria blockiert im Auftrag der Vereinten Nationen, um keine Waffenlieferungen in das Ex-Jugoslawien zu erlauben. Und darunter hat, wie bei jedem Embargo, auch die Zivilbevölkerung hier gelitten, zum Teil jedenfalls. Und das hat schon am Anfang zu ein paar Vorbehalten geführt. Hm. Aber Stolpersteine würde ich das nicht nennen.
Aber Vorbehalte auch auf der Seite der NATO, also nicht nur auf Seiten der kroatischen Bevölkerung oder der Regierung. Man war ja auch nicht so Friede, Freude, Eierkuchen damals, weil man nicht sonderlich zufrieden damit war, beispielsweise, dass Kroatien wohl relativ wenig Engagement zeigte, den damals gesuchten mutmaßlichen Kriegsverbrecher Ante Gotovina festzunehmen, also ein kroatischer General. Es ging damals so auch um Kriegsverbrechen an Serben.
Ja, wobei, also wir können jetzt nicht den gesamten Krieg dort in den 90er Jahren in Kroatien nachzeichnen. Da müsste man auch Richtung Bosnien-Herzegowina schauen. Dort hat es ja die gleichen Gräueltaten gegeben. Was mutmaßliche Kriegsverbrecher angeht, stimmt, erinnere mich auch, da gab es Diskussionen, warum ein Staat solche Leute nicht eher ausliefert. Das hat längere Zeit gedauert, bis er dann tatsächlich verhaftet worden ist, dieser General. Er ist auch verurteilt worden, aber im Berufungsverfahren, und das ist das Entscheidende. Und deshalb scheue ich mich eigentlich auch, von einem mutmaßlichen Kriegsverbrecher zu sprechen, denn es ist bewiesen worden, dass es eben nicht ist und dass er von allen Vorwürfen freigesprochen worden ist. Aber es ist richtig, es gab in Kroatien Diskussionen um Kriegsverbrecher, Verbrecher oder mutmaßliche Kriegsverbrecher, auch in den Reihen der kroatischen Armee.
Ich meinte mit mutmaßlichen Kriegsverbrecher, das war zu der Zeit, als er gesucht wurde, als es den Haftbefehl gab und genau. Als die Anklage gab, zu der Zeit war er mutmaßlicher Kriegsverbrecher. Hätte ich mich vielleicht ein bisschen genauer ausdrücken sollen. Heute wissen wir, ist er ja sogar Ehrenbürger von Split, Herr Gotovina.
Ja, da sieht man mal, dass ein erstinstanzliches Urteil nicht unbedingt das Richtige sein muss. Ja. Der saß, wenn ich das jetzt richtig überschlage, der saß ja 6 oder 7 Jahre im Untersuchungsgefängnis, bevor er dann tatsächlich wieder freikam.
Davon wegkommen, Herr Bühler, bei knapp 4 Millionen Einwohnern, glaube ich, die Kroatien hat, da kann man sich vorstellen, dass die kroatische Armee also nicht die größte ist. Ich glaube, gerade mal 20.000 Mann hat man da im aktiven Dienst. Was bringt denn Kroatien tatsächlich in die NATO ein?
Also 4 Millionen Einwohner und 20.000 Mann, dann haben die Überschläge gerechnet doppelt so viel, wie die Bundeswehr haben müsste bei 84 Millionen in Deutschland. Also
in relativen Zahlen, in absoluten natürlich nicht, ne?
Nicht in, genau. Aber also die bringen da schon einiges ein mit ihren 4 Millionen Einwohnern. Das ist ungefähr die Einwohnerzahl knapp von Norwegen. Die haben in ähnlicher Größenordnung. Sie brachten am Anfang weniger ein. Also am Anfang, glaube ich, stand die Strategie eher im Vordergrund, um auch hier kein Vakuum zuzulassen, das wir leider nach wie vor haben. Wenn man weiter südlich schaut, auf den westlichen Balkan, tatsächlich beim Beitritt gab es doch erhebliche Defizite auch. Aber die Defizite sind zwar noch nicht behoben, die sind aber zurzeit dabei, ihre Armee gründlich zu renovieren. Wenn ich daran denke, dass die Luftwaffe jetzt in kurzer Zeit mit der französischen Rafael ausgerüstet wird, ein leistungsfähiges Kampfflugzeug, dass sie bei den Landstreitkräften ordentliche Fortschritte gemacht haben. Sie haben den Patria-Schützenpanzer jetzt erworben und der ist im Zulauf. Also ich sage das nur als Beispiel für die Erneuerung ihrer Streitkräfte. Ja, kleine Streitkräfte, eben aber auch kleines Volk, aber nicht so kleines Land. Das muss man auch dazu sagen. Und im Rahmen ihrer Möglichkeiten sind sie da schon eine Verstärkung. Ich konnte mich ja selbst davon überzeugen. In Afghanistan waren sie eingesetzt, im Bereich Kunduz habe ich sie getroffen. Im Kosovo waren sie mir unterstellt mit einem größeren Kontingent. Und ich habe die schon in Erinnerung als sehr leistungsfähige und vor allen Dingen auch sehr verlässliche Soldaten.
Und dies vielleicht zum Abschluss zu diesem Abschnitt. Wie sieht man denn den NATO-Beitritt in Kroatien heute? Also ich weiß, dass beim EU-Beitritt waren ja auch viele skeptisch. Also ich glaube, damals hatten 2/3 der Kroaten dafür gestimmt, also in der EU beizutreten, bei einer Beteiligung am Referendum von nicht mal 50%. Wie sieht es denn in Sachen NATO aus?
Also ich komme, wie gesagt, aus dieser Tagung heraus, bin natürlich weit entfernt, dass ich da irgendwelche repräsentative Eindrücke jetzt dort mitgenommen habe. Aber das, was ich jetzt über die Zeit der letzten 15 Jahre, in dem ich nicht nur einmal hier war in Kroatien, ich habe im Rahmen der Europäischen Union mit Kroaten zusammengearbeitet. Ich hatte da den Vorsitz in einem Gremium in der Europäischen Union. Und ich habe die Einsatzerfahrung gerade geschildert. Wir haben bilateral sehr viel mit den Kroaten gemacht, was das sogenannte Framework Nation Konzept angeht, also Anlehnungskonzept an größere Staaten. Also die Stimmung hier in Kroatien hat sich auch nach Aussagen heute aus dieser Konferenz sehr zum Positiven bewegt. Sie haben eine sehr NATO-freundliche Regierung, christlich-demokratische Regierung ist das, gehört also der Europäischen Volkspartei an. Sie haben ein Militär, das auf jeden Fall stark integriert ist und habe 3 ehemalige Generalstabschefs getroffen, die die praktisch Kroatien auf den Weg in die NATO auch geführt haben. Und habe mich vergewissern lassen von einigen Menschen heute im Laufe des Tages, dass dieser Eindruck, dass die Bevölkerung nicht mehr dahinter steht, dass der falsch ist. Wir haben einen Punkt, der immer wieder auftaucht. Das ist der kroatische Präsident, der einer Oppositionspartei angehört. Der äußert sich manchmal je nach Stimmungslage, hat man mir gesagt. Das schlägt auch bei uns in unseren Medien ab und zu mal durch. Der will sich aber jetzt wieder bei den Neuwahlen als sozialdemokratischer Kandidat wieder aufstellen lassen für das Amt des Premierministers. Also da sehen Sie schon, dass es durchaus etwas schwankend ist. Das prägt vielleicht ein bisschen den Eindruck, den man haben könnte, aber der Eindruck ist so nicht richtig.
Also insgesamt haben Sie einen sehr guten Eindruck, und mit dem können wir ja einen Punkt unter dieses Thema machen. Und zum letzten Schwerpunkt kommen, auch ein NATO-Thema wieder. Inwieweit ist das, was der NATO-Generalsekretär Stoltenberg vorschlägt, auch ein bisschen ein Drehen an der Eskalationsschraube in Sachen Ukraine-Krieg? Zu dieser Frage kommen wir gleich, aber wir wollen natürlich zunächst mal sagen, worum es konkret geht. Obwohl konkret ist auch nicht das passende Wort für das Vorhaben, denn so konkret ist das alles noch gar nicht, was Stoltenberg da verkündet hat. Aber man hat ja zumindest schon mal einen Namen gefunden, nämlich NATO-Mission Ukraine, oder vielleicht spricht man das in Brüssel dann eher englisch aus, NATO Mission Ukraine. Herr Bühler, ja, der Name allein reicht ja nicht.
Nein, der Name reicht nicht. Ich muss aber sagen, dass ich schon etwas überrascht war durch die Reaktion auch in den Medien. Auch Sie sagen ja, was der NATO-Generalsekretär vorhat. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Der NATO-Generalsekretär ist ein quasi Angestellter von 32 Nationen, Staats- und Regierungschefs. Der sagt nichts in eigener Initiative, jedenfalls nicht nach außen. Hat er auch nicht getan. Sondern er trägt das vor, was er glaubt, dass das Übereinstimmung ist in den Runden der Staats- und Regierungschefs. Insofern stimmt es auch nicht, dass dort auch geschrieben worden ist, dass er an roten Linien kratzt. Er setzt weder rote Linien alleine, noch kratzt er an roten Linien, sondern es ist ein ganz normaler Vorgang, der hier stattgefunden hat. Hier gab es eine Vorbereitung eines Außenministertreffens in Vorbereitung des NATO-Gipfels im Sommer in Washington. Und diese NATO-Gipfel, die laufen nicht so, wie man jetzt den Eindruck haben könnte, auch so, wie Sie es gerade die Frage gestellt haben. Na, ich habe da mal eine Idee, morgen kommen die Außenminister und dann sprechen wir mal drüber. Sondern das ist ein wochenlanger Prozess gewesen, der nach meiner Einschätzung zurückgeht auf das Verteidigungsministertreffen, das irgendwann im Februar war. Und seither hat man versucht, ein Paket zu schnüren, dass man auf dem Gipfel dann beschließen kann. Und das läuft so, dass das im Dialog mit den Nationen passiert. Das heißt, der NATO-Generalsekretär sitzt im Grunde genommen auf täglicher Basis mit den Botschaftern der NATO-Nationen in Brüssel zusammen. Auf jeden Fall in der Routinesitzung einmal in der Woche und auf Zuruf jederzeit. Deshalb sind sie ja auch dort bei ihm im Hauptquartier angesiedelt. Genauso wie die militärischen Vertreter der jeweiligen Generalstabschefs, also unseres Generalinspekteurs, dort im Hauptquartier angesiedelt sind. Und so baut sich eine Agenda für ein Außenministertreffen auf. Die Agenda ist also vorher abgestimmt. Es werden die Papiere auch vorher verteilt. Es wird ein Brief auch geschrieben. Nochmal, das ist das Thema und das ist das, was wir erreichen wollen. Also es ist nicht so, dass da irgendwie eine spontane Idee plötzlich in die Welt gesetzt worden ist.
Aber natürlich kann Herr Stoltenberg sich da auch selbst einbringen. Also hat ja auch ein Köpfchen und könnte mir vorstellen, dass er den Job auch nicht gemacht hätte, wenn er nur sozusagen der Vollzugsbeamte von über 30 NATO-Staaten wäre und nur das Sprachrohr von über 30 NATO-Staaten. Also der hat ja sicher auch Vorstellungen von dem, was er da verkündet.
Ich will die Rolle auch nicht kleinreden. Ich will nur sagen, dass er im Bündnis nicht initiativ wie ein Präsident Macron nun plötzlich eine Idee in die Welt setzen kann. Ich glaube, dann wäre er nicht lange Generalsekretär, sondern er muss schon sehen, dass das, was er öffentlich vorschlägt, dass das in den Rahmen dessen passt, was die Nationen auch mittragen wollen, jedenfalls in der Untersuchung erstmal mittragen wollen. Und das ist ganz sicher erfolgt, dass man das vorher im NATO-Rat besprochen hat. Also das ist das Problem, das ist die Idee dazu. Wir wollen mal im internationalen Stab des Generalsekretärs, wir wollen uns mal Gedanken machen, wie das aussehen könnte. Und das können wir beim nächsten Außenministertreffen dann auch diskutieren. Leider, wie es so ist, und deshalb sage ich Ihnen das ja auch ab und zu, werden solche Dinge dann durchgestochen. So ist es ja passiert, einen Tag vor dem Treffen, als die Außenminister in der Anreise waren, genauso wie als neulich in Paris diese Sitzung war bei Präsident Macron, da war es ja ähnlich, da kamen dann die Schlagzeilen. Und da waren die Schlagzeilen dann eben so, als ob jetzt da gute Linien überschritten werden.
Dann lassen Sie uns die Schlagzeilen doch mal ein bisschen versuchen zu unterfüttern. Also ist es nicht nur Stoltenberg, dem sicher aufgefallen ist, dass es da eine gehörige Diskrepanz gibt zwischen dem, was immer verbal in die Welt geblasen wird, also nach dem Motto Ukraine, wir stehen an eurer Seite, und dem, was in der Realität an Waffenlieferungen beispielsweise passierte. Wenn ich das recht verstanden habe, hat man sich dann offenbar gesagt, also wir müssen damit aufhören, dass das jeder für sich macht. Das ist zwar Koordinierungstreffen im sogenannten Rammstein-Format gibt, aber dass ansonsten jeder seine eigene Maschine tuckern lässt, das ist ineffizient. Wir brauchen eine viel bessere Koordinierung und eigentlich kann das nur eine große Organisation machen, die wir eigentlich schon haben, nämlich die NATO. Also so habe ich mir das zumindest bislang erlesen. Korrigieren Sie mich, Herr Bühler.
Nein, da ist ja auch was dran. Also ich glaube, dass der eine Punkt ist die Koordinierung und das, was man besser machen kann. Hier diese Rammstein-Gruppe, die im Übrigen ja in Wiesbaden angesiedelt ist, mit einem amerikanischen Hauptquartier dort, die Masse der Arbeit machen. Die haben gute Arbeit geleistet, aber nun sind wir im dritten Kriegsjahr und da kann man das auch auf andere Füße stellen. Und man darf davon ausgehen, dass der eine oder andere Verteidigungsminister das genauso gesehen hat beim Verteidigungsministertreffen im Februar und dass die Idee dann dort geboren worden ist, weil man eben in der NATO die tagtägliche und unmittelbare Zusammenarbeit mit den Nationen hat als Generalsekretär und dem internationalen Stab, weil sie dort die militärische Expertise haben, weil sie dort auch die Rüstungsperspektive mit haben. Sie haben die konzeptionelle Expertise mit drin. Egal, was sie nehmen, sie können aus einem internationalen Stab sofort und ad hoc Arbeitsgruppen zusammensetzen, um die doch schwierige Thematik, die ja weit über das hinausgeht, was es am Anfang war, nämlich jeder liefert das, was er gerade hat. Jetzt geht es ja darum, langfristig die Weichen zu stellen. Es gibt mittlerweile 8 Fähigkeitskoalitionen, die sich um unterschiedliche Bereiche der ukrainischen Streitkräfte kümmern wollen. Es geht darum, dass man die Mittel auch effizient einsetzt und es geht nicht mehr um Ad-hoc-Entscheidungen, die da um die Rammstein-Gruppe oder die Rammstein-Treffen getroffen worden sind. Also diesen sachlichen Grund, den gab es sicher in den Regierungen auch, sonst wäre diese Sache überhaupt nicht untersucht worden. Das ist ja mein Punkt, den ich am Anfang sagte. Und zweitens hat das der Generalsekretär sicher genauso gesehen. Im Übrigen, und das ist jetzt der zweite große Korb, den ich aufmachen will, hat er auch aufgrund seiner Persönlichkeit, so wie ich Generalsekretär Stoltenberg kennengelernt habe, über die letzten Jahre, nicht jetzt in der unmittelbaren Zusammenarbeit, aber in der Zusammenarbeit aus dem Ministerium und auch aus der NATO-Kommandostruktur heraus, dass er Zwei Dinge hat. Er hat auf jeden Fall einen starken Gerechtigkeitssinn und er hat ein starkes Gefühl auch für Zahlen. Und das hat sich vor knapp 10 Jahren schon, 2015 etwa, gezeigt in der Diskussion um die 2% und wie könnte man 2% Defizite kompensieren mit anderen Aktivitäten, also Auslandseinsätzen beispielsweise oder Befüllungsgrad der deutschen oder italienischen Dienstposten in der NATO-Kommandostruktur und all dieses. Es wurde alles gewichtet und sorgfältig aufgeschrieben und so hat quasi dann ein Land eine Note bekommen und dann war man ein bisschen weg von dieser 2%-Diskussion. Und das ist genau der Punkt, dass es heute so ist, dass Staaten, die weitaus mehr machen könnten, Italien, Spanien, Frankreich, im Grunde genommen gegen andere Staaten genommen, des Mittelfeldes, nenne ich mal, Deutschland und andere, an der Wirtschaftskraft gemessen, gegenüber den Dritten, nämlich dem Baltikum und anderen Staaten, die ja deutlich mehr machen als wir und noch mehr machen als die Franzosen, Italiener und Spanier, dass die einfach im Hintertreffen sind. Und das kann man lösen, dieses Problem.
Hätten wir jetzt ein Radiointerview, Herr Bühler, dann hätte ich vielleicht schon reingerufen, so in etwa wie, na, Herr Bühler, schreiben Sie Herrn Stoltenberg nicht zu viel Persönlichkeit zu, der ist doch nur ein quasi Angestellter der einzelnen NATO-Staaten.
Gut, dass wir einen Podcast haben, dann können Sie wieder rausschneiden.
Rausschneiden will ich es gar nicht. Ich lasse Sie ausreden natürlich hier im Podcast. Aber Herr Bühler, offenbar will Stoltenberg ja auch nicht nur koordinieren, na? Vielleicht besser als es die Rammstein-Gruppe kann. Also was heißt Stoltenberg will koordinieren, will das die NATO in der Position gut koordinieren zu können. Offenbar gibt es da auch den Vorschlag, dass die NATO selbst einen riesigen Geldtopf bekommt für Waffenkäufe und so weiter. Da ist von 100 Milliarden Euro die Rede.
Ja, das ist auf der einen Seite, also wäre eine gute Maßnahme einmal für die Ukraine, wenn es denn frisches Geld wäre. Es wäre aber auch eine gute Maßnahme, um das, was ich gerade angesprochen habe, mit der Gerechtigkeit, um das besser aufzustellen. Nehmen wir mal diese 100 Milliarden, die jetzt da von irgendjemand in den Raum gestellt worden sind und sagen so, das teilen wir jetzt auf zwischen den NATO-Nationen. In der NATO, muss man wissen, gibt es einen Schlüssel, der entsprechend der Wirtschaftskraft, entsprechend der Bevölkerungszahl und errechnet worden ist. Und da hat jedes Land, wenn es also einen Topf zu füllen gibt von 100 Milliarden, weiß jedes Land vorher, das ist mein Prozentsatz, den muss ich dazu bringen. Und da werden deshalb die Staaten auch vergleichbar. Und die Last wird von einigen genommen und bei anderen wird etwas draufgelegt. Deshalb sage ich, das ist das Positive. Das weniger Positive, das weniger Schöne ist, dass das Ganze jetzt an die Öffentlichkeit gekommen ist, geleakt worden ist, bevor man sich im Einzelnen befassen konnte, wie füllt man eigentlich diesen Topf, wie stellt man das an, wie stellt man Gerechtigkeit jetzt auch mit Blick auf die Vergangenheit her. Einige haben ja schon viel mehr getan, Deutschland beispielsweise, als andere. Und soll das jetzt alles vergessen werden? Machen wir jetzt einen Schnitt und fangen wieder neu an? Also diese Fragen, die scheinen mir jetzt auch im Blickpunkt der Kritik zu stehen.
Man hatte ja durchaus offen gelassen, ob bei diesen 100 Milliarden, ne, ob Hilfe, die bereits geleistet wurde, da anerkannt werden bei der Berechnung. Wer ist ja doch eigentlich diese große Mauschel-Schacher-Kompromisstasche ziemlich weit geöffnet. Und wenn ich es recht gelesen habe, Frau Baerbock, die deutsche Außenministerin, die hat ja auch vorsorglich schon mal darauf verwiesen, also dass Deutschland bereits 32 Milliarden an ziviler und militärischer Hilfe geleistet habe. Die hat sich also ziemlich, ablehnend gegenüber diesem Fonds, sage ich mal, 100 Milliarden geäußert.
Aber zustimmend zu der Koordinierung, ja. Weil das auf der Hand liegt. Und das sollte nicht hinten runterfallen. Das sollte jetzt nicht alles vermischt werden. Die Koordinierung hat nichts mit einer Kriegspartei zu tun. Dass man die Hilfe koordiniert für die Ukraine, das hat mit Kriegspartei überhaupt nichts zu tun. Da überschreitet keiner irgendwelche roten Linien oder setzt neue roten Linien auf. Das darf man jetzt nicht vergessen. Die andere Geschichte mit möglichen Beiträgen und wer die leistet und wie viel, das muss erst noch geregelt werden. Da hätten wir ja noch einige Wochen Zeit bis zum Gipfel im Sommer.
Da sind wir schon mittendrin in der politischen Bewertung, waren Sie eigentlich vorhin auch schon. Sie sagten, da kratzt keiner an irgendeiner roten Linie, so wie es das ZDF, glaube ich, mal getitelt hat. Aber das ist doch trotzdem eine neue Qualität. Also die NATO engagiert sich dann als kollektive Organisation, als Bündnis, das sich dann quasi in diesem Krieg auf Seiten der Ukraine engagiert. Das ist doch nicht so wie vor einem Jahr oder vor einem halben.
Naja, das ist eine kollektive Organisation, sagen Sie ja. Das ist eine Organisation von 32 Bündnispartnern. Und nach meiner Kenntnis sind alle 32 Bündnispartner auch in Ramstein vertreten. Nicht immer alle mit auf der Ministerebene, aber vertreten sind sie alle, weil sie zuhören wollen. Dazu kommen einige Partner der NATO, die dort auch sind, meistens aber wenig Geld dort lassen. 99%, das hörte ich jetzt gerade heute wieder, 99% werden von NATO-Staaten geliefert an Waffen, die durch die Rammstein-Gruppe koordiniert wird. Und das mit nochmal ein Argument, dass man sagt, dann kann man es auch gleich in der NATO ansiedeln hinsichtlich der Koordinierung. Dort hat man die Fachleute, dort hat man insbesondere auch die Hand am politischen Puls, auch der Nationen, weil die Nationen auch da von Anfang an mit drin sind. Und man kann Koordinierungsschwierigkeiten sehr schnell auch eskalieren lassen von einem Botschafter zu einem Minister in der jeweiligen Regierung des Mitgliedslandes.
Okay. Dann Punkt auch unter dieses Thema. Wenn ich an die Uhr gucke, ich weiß, Sie müssen weg. Ich habe aber noch eine Menge Hörerfragen, die ich eigentlich auch loswerden wollte heute. Aber es ist ja nicht zu ändern, dass Sie weg müssen. Deswegen sage ich, wir machen einen Punkt an dieser Stelle und schieben die Fragen auf die nächste Folge in der nächsten Woche. Wir sind durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Fragen, Anmerkungen, Hinweise, Lob, Kritik einfach an general@mdraktuell.de schicken oder anrufen unter 0800 637 3737. Herr Bühler, jetzt ist erstmal Wochenende. Sie kommen heil aus Zagreb zurück. Wir hören uns dann am kommenden Dienstag wieder. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Dienstag.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.